Ein ganz liebes und herzliches Hallo in meinem Podcast Hundeperspektiven. Ich bin die Lina, ich bin Hundetrainerin und Verhaltensberaterin und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Auf den Hundewiesen und auf euren Spaziergängen scheint es richtig abzugehen, denn ich habe euch gefragt, was ihr auf euren Spaziergängen schon für Tipps bekommen habt und euch versprochen, dass ich diese Tipps in einer Folge einmal besprechen werde und möchte aus diesem Grunde erstmal damit starten, zu unterscheiden zwischen Tipps und angebotener Hilfe. Für mich sind Tipps so kurze Hinweise, die man so vor die Füße geworfen kriegt, so ich habe mal einen Tipp für dich und dann mach das mal und dann wird das klappen. Im Gegensatz zur Hilfe, die ja ein Angebot ist, also Hilfe bietet man an, da fragt man das Gegenüber, ob er oder sie Hilfe benötigt und dann gibt man seinen Ratschlag, ohne dabei Pauschalaussagen zu treffen. Denn das ist auch klar in meinen Augen. Man kann nicht einfach sagen, ja, das und das musst du tun, dann funktioniert das. Es ist wie bei Menschen auch, Hunde sind Individuen und es wird einfach nie die Lösung F geben. Ja? Und das ist mir immer sehr, sehr wichtig zu sagen, dass selbst wenn dieser Tipp eine Hilfe ist und selbst wenn die Hilfe der Wahrheit entspricht, kann es sein, dass es für euren Hund nicht zutrifft. Ein ganz einfaches Beispiel, es gibt Hunde, die haben beim Autofahren Probleme. Und dann kann es bei manchen Menschen helfen, dass sie eine Box nehmen und der Hund dann super gut im Auto mitfahren kann. Es gibt aber Hunde, denen das überhaupt nicht hilft. Ja? Es gibt Hunde, denen wird total schlecht beim Autofahren, die brauchen medizinische Unterstützung. Es gibt Hunde, die brauchen ein Training und eine Gegenkonditionierung. Das heißt, ich kann nie einfach Schema F auf den anderen Hund übertragen. Deswegen gibt es ja auch den Beruf der VerhaltensberaterInnen. Und das ist mir total wichtig an der Stelle zu sagen. Nichtsdestotrotz ist aber die Intention, gerade wenn wir uns auf die Hundewiesen und auf die Spaziergänge denken, durchaus schon wichtig. Denn auch wenn ihr zum Beispiel jemandem mal etwas auf den Weg mitgeben wollt, fragt zuerst, kann ich dir denn meine Hilfe anbieten? Möchtest du einen Hinweis von mir bekommen? Und dann kann man darauf aufbauen. In meiner Auffassung oder meine Erfahrung sagt, dass das in der Regel nicht der Fall ist. Und zwar haben wir einmal ganz, ganz, ganz viele Tipps hier bekommen und ich werde die einfach mal durcharbeiten. Ich habe ein bisschen aufgeteilt, damit wir das so ein bisschen clustern können, in falsche, belehrende, aber eher harmlosere Tipps, in tatsächlich tierschutzrelevante und teilweise auch gefährliche Tipps, in eher konservative, aversivere Tipps und dann kommen zum Schluss die einfach nur unverschämten bis skurrilen Tipps. Wir starten gleich bei der Nummer 1, bei den falschen, ein bisschen belehrenden, aber eher harmloseren Tipps, vielleicht auch einfach nur, um Konversation zu führen. Da müsst ihr auch immer genau hinschauen, wie die Person da mit euch spricht und dann natürlich dementsprechend drauf eingehen oder eben nicht drauf eingehen. Keine Jacke anziehen, die gewöhnt sich schon dran. Ja, okay, jeder, der seinem Hund eine Jacke anzieht, weiß, dass dieser Hund friert und dabei darfst du bleiben. Der Hund friert, deswegen ziehe ich dem was an. Es gibt keine logischere Schlussfolgerung als diese. Und du darfst ihm den Mantel gerne angezogen lassen und musst ihm den natürlich nicht ausziehen, wenn du jetzt diesen Tipp auf der Straße bekommst. Ich denke, ich weiß nicht genau, was Menschen damit bezwecken wollen, aber das sind wirklich so sinnlose Tipps. Das würde ich ehrlich gesagt einfach abnicken und sagen, ja, vielen Dank für den wertvollen Hinweis. Dann kamen so ähnliche Sachen wie, der muss einfach mal rennen oder Ball werfen, finden die toll. Das sind auch so Sachen, wo ich mir immer denke, was möchte denn der Sender damit mitteilen? Also der muss einfach mal rennen, kommt vermutlich aus einer Situation heraus, wo der Hund an der Leine ist. Und dann kann ich ja trotzdem nicht in die Glaskugel schauen und wissen, was dieser Mensch, mein Gegenüber, den ganzen Tag über mit seinem Hund macht. Und für was muss der einfach mal rennen? Oder für was muss der einfach mal Ball werfen? Also, damit er glücklich ist oder damit er aufhört zu ziehen? Oder was ist denn da die Intention dahinter? Und das ist ja schon wichtig, immer mal zu gucken, was könnte denn dieser Tipp eigentlich bewirken? Und in der Regel, also wenn ich den Ball werfe, ja, findet er toll, kann sein, manche ja, manche nein, mit manchen sollte man das sehr gut trainieren, dass sie keine Junkies werden, da gibt es Möglichkeiten, das zu regulieren, und bei manchen Hunden ist es einfach so, dass sie den Ball super unspannend finden. Und das Gleiche mit Rennen, ja, was habe ich da für einen Hund vor mir? Klar, es gibt Hunde, die wollen rennen, rennen, rennen. Es gibt aber auch Hunde, die sind ganz langsam in ihren Bewegungen. Und das ist einfach, ja, was soll ich dazu sagen? Die Hunde sollen sozial agieren und sich beschnüffeln, das liegt in ihrer Natur. Solche Tipps kamen relativ häufig tatsächlich. Der arme Hund, der soll nicht dann alleine sein, der braucht Sozialkontakt. Unser Rudel muss mal mit anderen Hunden spielen, damit sie nicht nur sich kennen. Lauter so Sachen, die eben besagen, dass die Hunde doch Kontakt brauchen. Und das ist eine der größten Missverständnisse in der Hundewelt da draußen. Hunde brauchen Sozialkontakt. Ja, das steht sogar im Tierschutzgesetz und darüber wird immer wieder diskutiert. Allerdings ist das in meinen Augen eben was häufig missverstanden wird, im Sinne von, Menschen gehen auf Hundewiesen und lassen Hunde mit fremden Hunden dort vermeintlich in Spielsituationen. Es gibt ganz viele Situationen, da ist das harmlos, da sind die Hunde halt kurz am Kommunizieren und dann löst sich das Ganze auf. Aber man sieht auch auf den Hundewiesen da draußen sehr häufig das Thema Mobbing, ja, also Mobbing im Sinne von ein Hund fühlt sich nicht wohl und der andere geht immer wieder drauf und fühlt sich vermutlich auch nicht wohl. Also häufig haben wir so Situationen, wo man genau merkt, dass keiner der Hunde sich jetzt groß wohl fühlt, aber einer der Hunde versucht, das freundlich zu lösen, während der andere irgendwie, ich sag mal, immer wieder nachschnappt, immer wieder ins Vertreiben, ins Verjagen geht. Ich bin vor ein paar Tagen erst im Olympiapark gestanden und habe da von oben auf die Hundewiese runtergeschaut. Und da war eine wundervolle Situation, wie man sie genau so beschreiben könnte. Und zwar zwei Menschen, die wollten, dass ihre Hunde spielen. Beide Hunde, aber keinerlei Interesse hatten. Und einer der Hunde eingefroren ist auf ganz weit weg schon, also bestimmt schon auf 30 Meter erstarrt ist, den Hund fixiert hat, die Dame mit dieser Hündin immer näher auf den anderen Hund zugelaufen ist und sie dann mehr oder minder wirklich körpersprachlich reingeschickt hat in die Begegnung, ihre Hündin dann auf den anderen Hund drauf gesprintet ist, der wiederum das sehr, sehr schön gelöst hat und zwar in ein ganz freundliches Fiddeln gegangen ist. Auch das Konfliktverhalten, gerne meine Folge zu Spielverhalten anhören. Und durch seine extreme Deeskalation diese Situation total entschärft hat. Der hat gefiddelt, ganz weiche Bewegungen gemacht, hat sich ganz flach abgelegt am Boden, fast nicht mehr bewegt. Denn immer wenn er es getan hat, hat diese Hündin ihn weggeschickt, also verjagt, ist immer wieder draufgegangen. Und das ist ganz, ganz spannend, weil solche Situationen sieht man wirklich häufig auf den Hundewiesen. Und Menschen bleiben in solchen Situationen stehen. Wenn Hunde nicht diese wahnsinnigen Sozialkompetenzen hätten, die sie haben, dann würde es da häufiger mal Tote geben. Ja? Nur Hunde versuchen eben alles so freundlich wie nur möglich zu lösen. Das ist von einem manchmal freundlicher als vom anderen. Aber diese Sozialkontakte braucht es, aber doch nicht so. Ja? Also wenn ich immer wieder unangenehme Situationen habe, dann bringt mir das doch nichts. Das heißt, Sozialkontakt bedeutet in meinen Augen, ich bringe meinem Hund bei, dass der andere Hunde kennt, ja, dass der sagen kann, okay, das ist ein anderer Hund, interessant, und da gehen wir dann eh auch dran vorbei. Ja. Also so wie wenn ich irgendwie U-Bahn fahre, dann weiß ich, okay, ich fahre da jetzt ein paar Stationen, ich bin da jetzt mit ein paar Menschen kurz auf engerem Raum, aber ich weiß auch, an der Haltestelle X steige ich dann wieder aus. Und diese Erwartungssicherheit, dass ich weiß, okay, es geht dann auch weiter, ist für viele Hunde tatsächlich wichtig. Ja, es gibt natürlich auch die Hunde, die super gerne spielen, aber das sind ehrlich gesagt in meinen Augen die wenigsten. Und wenn, dann sind das junge Hunde, Welpen, Junghunde und vor allem auch Hunde, die sich kennen untereinander. Da kann dann natürlich ein toller Sozialkontakt stattfinden. Und das ist natürlich total schön auch für die Hunde, wenn sie sich gut kennen und gerne miteinander spielen. Das ist auch was ganz anderes als Fremdhundekontakt. Und Fremdhundekontakt an der Leine, was auch häufig ein Thema ist bei euch, also jetzt lassen Sie den doch mal hin, der bellt ja schon die ganze Zeit, Ihr Hund, der braucht doch den Kontakt. Und das ist auch so eine Fehlannahme, dass wenn ein Hund bellt, unbedingt zum anderen Hund hin will. Es ist ganz selten mal ein Erregungsbellen, also Aufregung. Auch da ist es nicht so sinnvoll, den Hund zum anderen Hund hinzulassen, weil je aufgeregter die Hunde sind, desto höher das Erregungslevel, desto schneller kann es auch kippen. Also kann eine unangenehme Situation für einen oder beide der Hunde entstehen. Und in der Regel ist es aber ein Verbellen, ja? Ein Geh weg, geh auf Abstand. Wenn ich jetzt mit dem Hund immer weiter hingehe und der lernt, okay, ich gehe immer wieder rein in Situationen, wo der eigentlich bellt und sagt, ich möchte Abstand, dann lernt mein Hund, dieses Bellen bringt mir nicht den gewünschten Abstand. Und je nach Hundetyp kann es dann auch sein, dass sie mal abschnappen. Was tatsächlich meistens nicht der Fall ist. Bei vielen Hunden sieht es dann so aus, sie verbellen den Hund. Der Mensch geht hin zu dem Fremdhund und sagt, ach, du musst ja mal Hallo sagen. Und dann werden sie natürlich etwas schüchterner, weil an der Leine, wissen sie, sie hängen wo dran und da bellt sich's leichter. Und dann sind sie etwas gehemmter in der Situation und bellen dann nicht mehr, wenn sie den anderen Hund direkt vor der Nase haben. Das heißt aber nicht, dass sie sich besser fühlen. Ja? Das heißt, sie sind nur gehemmter, also sie trauen sich nicht mehr zu bellen in dem Moment, weil dann das Gegenüber direkt vor der Nase steht. Ja, das löst das Problem nicht, im Gegenteil. Also es wird das Bellen an der Leine vermutlich eher noch verstärken. Aber auch hier immer wieder individuell und immer wieder individuell anzuschauen, was denn der Hund eigentlich genau braucht. Leinenkontakt an und für sich ist nichts Schlimmes, aber ich muss immer sicher sein, dass mein Gegenüber das auch möchte. Ja? Denn das ist ganz, ganz wichtig. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir verschiedene Bedürfnisse haben. Und selbst wenn ich jetzt der Auffassung bin, dass dieser Hund da gegenüber jetzt Kontakt zu meinem Hund braucht, dann habe ich trotzdem immer noch nicht, diesen Menschen mitzuteilen, was er zu tun hat. Man muss sich einfach damit abfinden, dass es verschiedene Menschen mit verschiedenen Ansätzen und verschiedenen Bedürfnissen gibt. Und ja, selbst wenn ich merke, dass mein Gegenüber übertrieben ängstlich ist, dann ist es nicht mein Recht, dieser Person zu sagen, dass sie irgendwie das jetzt über sich ergehen zu lassen hat. Das ist nicht mein Recht und es gibt Grenzen, Grenzen, die man überschreiten kann und die man aber nicht überschreiten sollte. Ich habe hier noch so einen Tipp bekommen, der ist mir tatsächlich relativ wichtig. Und zwar ist das das Thema Futtersuche vom Boden. Füttern Sie den nicht vom Boden, denn dann lernt der Hund alles von der Straße zu fressen. Das ist sowas, das, die Frage kriege ich auch ganz häufig bei mir im Training. Ich arbeite super gerne mit Futtersuchen vom Boden. Und im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, dass wenn ich meinen Hund kein Futter vom Boden suchen lasse, dass der dann nichts vom Boden frisst. Die Tatsache oder die Realität sieht anders aus. Also ich habe selten einen Hund kennengelernt, der erst mit der Futtersuche vom Boden angefangen hat, Pizza, Döner und Leberkässemmel vom Boden zu fressen. Denn das ist eigentlich nicht so logisch. Ja, es ist in der Regel ein Grundbedürfnis vom Hund, Futter zu suchen, zu finden. Ja, die haben jahrhundertelang von Essensresten von Menschen gelebt. Und gerade wenn ich einen Hund habe, der eine Straßenhundgenetik in sich trägt, so wie meiner zum Beispiel, dann wäre es ja total schrecklich, wenn der Hund in seiner Genetik nicht diese Futtersuchgenetik in sich tragen würde. Ja, dann würde er auf der Straße nicht überleben, dann würde er generell nicht überleben. Und deswegen wird es nicht das Problem lösen, wenn ihr einfach nur kein Futter vom Boden suchen lasst. Im Gegenteil, ihr erfüllt gegebenenfalls sogar ein Bedürfnis des Hundes, und zwar Futter zu finden. Ja, also das bringt Glücksgefühle. Futter suchen und finden ist selbstbelohnend, weil es eben in der Genetik mitgeliefert wird. Und damit ist es ein selbstbelohnendes Verhalten. Und damit könnt ihr dieses selbstbelohnende Verhalten als Bestandteil eures Trainings zum Beispiel nutzen oder einfach als Auslastungsmöglichkeit, als Beschäftigungsmöglichkeit. Und muss ich dazu noch was sagen? Ja, also was eher wichtig wäre, ist, dass nicht alle Menschen mehr ihren Hunden alles aus dem Maul reißen. Und am besten, ihr reißt euren Hund gar nichts aus dem Maul, außer es ist was Hochgefährliches. Wenn es was Essbares ist, reißt nicht alles aus dem Maul. Es ist wirklich ein Riesenproblem. Ich habe dieses Problem selber gehabt und arbeite seit Jahren daran, das wieder zu revidieren. Wenn ich einmal das Misstrauen meines Hundes habe in Anwesenheit von Futter und ich habe eh schon einen misstrauischen Hund, dann wird es schwierig, das wieder rückgängig zu machen und ein langer, langer Weg. Und dann haben wir ein Weglaufen. Viele Menschen denken, dass die Hunde dann ein Spielchen machen, wenn sie weglaufen mit Knochen oder Futter im Maul. Das ist kein Spiel. Das ist einfach nur Ressourcenverteidigung. Und das ist natürlich ein Problem, wenn es darum geht, dann wirklich was Gefährliches aus dem Maul von meinem Hund zu bekommen. Es geht darum, Kooperation zu fördern. Ganz wichtig, nicht die Futtersuche verhindern, sondern lieber mit dem Hund ein gutes Aussignal, einen guten Rückruf vom Futter trainieren, lieber eine Kooperation fördern und lieber mal ein Stück Butterbrezen essen lassen. Das ist mittlerweile meine sehr klare Einstellung zu dem Thema. Dann kam noch ein Tipp, kein Geschirr nutzen, sonst zieht der Hund mehr an der Leine. Das ist ein relativ häufiger Tipp, der mir immer nicht so ganz schlüssig ist für mich. Denn tatsächlich ist es überhaupt nicht so, dass Hunde mehr an Geschirren ziehen. Da mal ganz pauschal gesagt, es gibt Hunde, die super gehemmt sind von Halsbändern, die kenne ich auch. Da legt man ein Halsband drum und plötzlich laufen die schön an der Leine. Das liegt in der Regel daran, weil sie es unangenehm finden und den unangenehmen Reiz um den Hals meiden, weil sie es wahrscheinlich noch nicht kennengelernt haben vorher. Das sind häufig die Hunde. Es gibt aber auch viele Hunde, die total ziehen, wenn sie am Halsband sind, weil dieser Reiz eben so unangenehm ist. Auch da wieder, der Hund ist ein Individuum. Ja, manche ziehen, um diesem Unangenehmen zu entkommen und vor allem auch dann, wenn sie sehr gestresst sind. Das ist nämlich übrigens einer der häufigsten Gründe, warum Hunde so an der Leine zerren, weil die total drüber und gestresst sind. Und das hat erstmal nichts mit einem Leinenführigkeitstraining per se zu tun, sondern mit einem Stresslevel senken. Und wenn ein schon gestresster Hund in ein Halsband zieht, dann röchelt der in der Regel, ja, also dann kriegt der schwer Luft, das tut weh, das geht auf den Hals, ja, der ganze Druck. Und dann kommt manchmal ein Fluchtreflex, dass die Hunde praktisch versuchen, diesem Schmerz zu entgehen und dann noch mehr ziehen. Und das ist natürlich dann ein Teufelskreis. Deswegen, ich habe ganz viele Leute, die mir sagen, hey, seitdem ich das Geschirr dran habe, läuft er viel schöner. Weil da haben wir nämlich eine Druckverteilung. Also es geht darum, dass wenn der Hund zieht, dass, oder wenn er mal in die Leine reinzieht, dass der Druck auf dem Geschirr am ganzen Körper verteilt wird. Und das einfach von der reinen Physik her auch gesünder ist für den Hund, was aber nicht bedeutet, dass sein Geschirr zum Ziehen da ist. Dafür ist es nämlich genau nicht da. Denn auch Hunde, die sehr viel an Geschirren ziehen oder in Leinen reindonnern an Geschirr, können Verspannungen haben und das geht langfristig auch auf den Bewegungsapparat. Also es ist kein Freischein zum Ziehen und ich muss dann immer noch an den Ursachen arbeiten, wenn mein Hund zieht wie ein Berserker. Also die Lösung ist auch nicht einfach nur ein Geschirr dran zu machen und zu sagen, zehr der einen Ast ab. Ja, ganz wichtig. Hier kommt noch ein Kommentar zur Schleppleine. Leinen Sie den Hund doch einfach ab. Schleppleinen sind voll gefährlich. Ja, jein. Also wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich ein riesengroßer Freund vom Freilauf. Also ich bin persönlich der Auffassung, dass bei manchen Hunden eine Schleppleine nicht den Freilauf ersetzt. Ja? Insbesondere bei jungen Hunden, die sehr gerne sehr große Kreise ziehen, die sehr gerne wirklich mal in den Sprint gehen, das ist an der Schleppleine meistens gar nicht möglich. Und ich weiß, dass das nicht jeder so sieht, ich schon. Und die Schleppleine ist aber trotzdem ein total wichtiges Tool, weil ich kann natürlich nicht immer den Hund freilaufen lassen. Und darum geht es auch gar nicht, den Hund immer freilaufen zu lassen, ganz wichtig, sondern im Freilauf geht es mir darum, den Hund manchmal ja, seinen Radius ziehen zu lassen. Aber an der Schleppleine ist es natürlich auch möglich, den Hund bedürfnisgerecht zu führen und den ein bisschen mehr schnüffeln zu lassen, ein bisschen mehr erkunden zu lassen, was ja auch voll wichtig ist. Das heißt, Schleppleinen sind total wichtig und natürlich können Schleppleinen auch gefährlich werden, wenn ich sie falsch handhabe. Wenn ich die Leine nicht wickle, wenn ich die Leine fallen lasse und 20 Meter einfach nur rumschleifen lasse und meinen Hund in die Leine donnern lasse, dann kann der mich ordentlich umschmeißen. Das heißt, wenn die am Boden schleppt, also wenn jetzt nicht viel los ist, dann ist das in Ordnung, aber wenn ich Menschen und Hunde um mich herum habe, dann bin ich schon ein Freund davon, das Leinenende aufzunehmen und zu wickeln, ja, damit ich sicherstellen kann, dass nicht Menschenbeine, Hundebeine umwickelt werden, dass der Hund nicht irgendwo sich selbst um einen Baum wickelt. Und da kann das tatsächlich gefährlich werden, aber per se ist eine Schleppleine natürlich nicht gefährlich, ja, ganz klar. Oh, dann kamen auch noch so Tipps wie, gehen Sie mal länger Gassi, eine Stunde. Und du da draußen kamst gerade von 2 Stunden Gassi zurück. Ja, das ist das, was ich vorher meinte. Menschen wissen eben nicht, wie wir mit unseren Hunden umgehen. Also sie wissen ja gar nicht, was sie da für einen Hund vor Augen haben, ob der jetzt Ball spielen mag oder nicht, ob man länger Gassi gehen sollte oder weniger. Und es sind irgendwie ja ein bisschen sinnlose Kommentare. Und trotzdem ist es auch mir wichtig, hier zu sagen an der Stelle, also auch wenn die Person, die das geschrieben hat, auch gerade von 2 Stunden Gassi zurückkam, die Lösung ist nicht immer für jeden Hund länger Gassi zu gehen. Die Lösung für sehr viele Hunde in meinem Training ist, kürzer Gassi zu gehen. Für manche Hunde ist die Lösung, länger Gassi zu gehen. Für manche Hunde ist die Lösung, einfachere Strecken zu gehen. Für manche Hunde ist die Lösung, mehr im Grünen zu gehen und weniger städtisch zu gehen. Für manche Hunde ist die Lösung, Strecken zu gehen, wo sie weniger Hundebegegnungen haben. Ja, und das vorübergehend oder langfristig oder nur mal einen Tag, das sind so Sachen, die eben total individuell sind und die sich nicht einfach vom einen Hund auf den anderen übertragen lassen. Super, super wichtig. Dann sind so Sachen, die dann schon ins Gefährliche gehen oder ins Unverschämte. Na, zu den Unverschämten kommen wir noch. Nehmen wir die gefährlichen Elektroschock-Halsband gegen Bellen, Impuls-Halsband, damit der Hund offline laufen kann. Dann hat man da eine engere Verbindung. Stachelhalsband, um die Grenzen aufzuzeigen, Halsband mit Metallringen, dann merkt der Hund gleich richtig was. Also Elektroschock-Halsband, Stachelhalsband sind verbotene Tools in Germany. Das heißt, ihr dürft gerne diesen Menschen mitteilen, dass, wenn sie solche Tipps geben, sie tierschutzrelevante Tipps geben und diese Tools verboten sind aus einem bestimmten Grund. Und dieser Grund ist, dass die meisten Menschen, die diese Tools anwenden, diese Tools nutzen, wenn der Hund zum Beispiel bellt, wenn der Hund jagen geht, und diese Tools eurem Hund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Und zwar solche Schmerzen, Leiden oder Schäden, die es nicht braucht in der Hundeerziehung. Was ist denn der Grund? Warum machen Menschen Elektroschock-Halsbänder gegen Bellen drauf? Weil sie nicht wissen, was die Ursache des Bellens ist, weil sie nicht an Ursachen arbeiten. Das heißt, der Hund bellt. Ja, warum bellt der Hund? Bellt der Hund, weil er aufgeregt ist? Bellt der Hund, weil er mehr Abstand braucht? Bellt der Hund aus Territorialverhalten? Bellt der Hund, weil er spielen möchte? Bellt der Hund, weil er, was weiß ich, weil er Schmerzen hat? Ja, ne, klar, machen wir einfach Elektroschock-Halsband drüber. Das läuft, ja, also Ironie off. Also ein Elektroschock-Halsband tut dem Hund weh und wenn der lernt, dass immer wenn er bellt, dann ein Elektroschock kommt, dann lässt er das Bellen vielleicht sein, aber die Ursache habt ihr nicht behoben. Ich möchte gar nicht so groß drauf eingehen, auf das Elektroschock-Halsband, weil auch nicht auf den Stachler, weil es eben einfach verboten ist und das hat auch seinen Grund, warum solche Sachen verboten sind, weil die einfach dem Tier wehtun. So, hier ist jetzt wieder... Ich bin hier heute in einem anderen Zimmer, hier ist ein bisschen laut, das müsst ihr leider ertragen im Hintergrund. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich wohne leider mitten in der Stadt an einer befahrenen Straße. Genau, und dann aber so Sachen wie so ein Metallhalsband, auch das basiert natürlich darauf, dass es weh tut und zwar nicht, wenn es einfach nur dranhängt, aber wenn man dran ruckt oder dran zieht, dann ziehen sich diese Metallringe zu und kneifen so ein bisschen in die Haut hinein. Ja? Deswegen nutzt man sowas ja, sonst würde es diese Tools ja nicht geben, denn sonst könnte man ja einfach ein normales Halsband nehmen. Auch übrigens am normalen Halsband kann man dem Hund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Zum Beispiel, indem man an dem Hund ruckt. Oder was auch für Tipps kamen, war, du musst ihm brutal zeigen, dass er nicht an dir knabbern darf. Oder du musst den Welpen in den Bauch zwicken, wenn er bei jemandem hochspringt. Das sind so Sachen, so Tipps, die machen mich echt sauer. So, jetzt fährt er der Müllwagen, scheiße. Egal, ich spreche weiter. Also die machen mich echt sauer, weil das einfach alles auf Gewalt beruht und Menschen da wirklich auch sich für Gewalt aussprechen, ohne das, also überhaupt mal zu hinterfragen. Ohne überhaupt zu hinterfragen, ob das jetzt, also ich weiß nicht, ich lebe, glaube ich, in einer komplett anderen Bubble, dass das irgendwie normal wäre, den Hund zu zwicken, auf den Rücken zu drehen, zu eine drüber zu geben, durchzuschütteln. Ich sehe das immer wieder und ich höre leider auch immer wieder von Leuten, die so Tipps vom Tierarzt oder von der Physiotherapeutin oder von wo auch immer her mitbringen. Leute, also solche Tipps bitte, da dürft ihr gerne auch sagen, entschuldigen Sie bitte, aber warum geben Sie hier Tipps mit, die auf Gewalt basieren? Haben Sie eigentlich schon mal überlegt, was Sie hier sagen und was Sie hier für Hinweise geben, einfach so ungeschönt auf der Hundewiese? Und Jetzt ein bisschen weniger schlimmere Tipps, die mir aber auch widerstreben, sind so Sachen wie, du musst es unterbinden, ja? Du musst einfach Nein sagen. Starre ihr einfach so lange in die Augen und sag streng Nein, bis sie horcht. Der Hund braucht mehr Dominanz. Dominanz ist übrigens dieses ganze Konstrukt der Dominanz und des Alpha-Wolfes ist eine Theorie, die in den 70er Jahren schon widerlegt wurde von der Person, dem Herrn Mech, der sie aufgestellt hat. Und diese ganzen Annahmen vom dominanten Hund sind komplett falsch. Also alles, was du jemals über Dominanz gehört hast, der Hund, der dominant auf der Hundewiese ist, ja, das sind meistens Fehlinterpretationen. Der dominante Hund ist der, der sich fortpflanzt. Und das kann sich auch ändern. Und es gibt auch Ressourcendominanz. Das heißt, wenn sich gestritten wird um ein Stöckchen oder um Futter, dann ist der Hund in dem Moment der Dominantere, der sich diese Ressource sichern kann. Da geht es um Dominanz. Wenn ein Hund auf einen anderen Hund draufspringt, ist das keine Dominanz. Hunde unterwerfen auch nicht andere Hunde, sondern natürlich gibt es ein Kräftemessen, ja, aber da sprechen wir nicht von Dominanz, denn bei Dominanz, dürft ihr euch merken, geht es immer um Fortpflanzung. Also im weitesten Sinne. Und genau, also die ganzen anderen Tipps, wie schimpf den mal richtig stark, wenn er in der pubertären Hochphase was falsch macht. Du musst dich mehr durchsetzen, du musst strenger sein mit deinem Welpen. Und das sind wirklich die häufigsten Tipps, die ihr bekommen habt. Puh, ja, was soll ich sagen? Also dieses ganze Thema streng sein. Sei mal strenger zu deinem Hund. Nein, sei nicht strenger zu deinem Hund. Sei netter zu deinem Hund. Sei schlauer mit deinem Hund. Ich habe es gestern erst wieder gesagt, es gibt nicht zu lieb zum Hund sein. Es gibt nur zu unschlau mit seinem Hund sein. Ja, es gibt nicht dies. Ich habe immer mal wieder Kunden und Kundinnen im Training, die von ihrer Familie mitgeteilt bekommen, dass sie zu nett sind zum Hund, dass sie mal Grenzen setzen müssen dem Hund. Nein, müsst ihr nicht. Müsst ihr nicht. Und wisst ihr warum? Weil man Grenzen nämlich so nicht setzt. Dann höre ich immer so ein Schluss und Stopp und Pfui und so weiter. Und das ist wie wenn man Kinder ausschimpft. Sorry für den Vergleich, aber das ist so. Schimpfen bringt euch nicht ans Ziel. Und nur weil ihr mit eurem Hund eine strengere Stimme nutzt, werdet ihr nicht mehr erreichen mit dem Hund. Ein Hund ist viel komplexer, als dass das so einfach wäre, dass man den einfach mal schimpft. Ich persönlich, ich sag's nochmal und nochmal, ich schimpfe nicht. Ich schimpfe nie. Es kommt mal ein Nein, wenn ich irgendwie gerade keine Kapazitäten für was anderes habe oder aber wenn ich mal sage, dann meine ich einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr. Ja, ansonsten gibt es das nicht. Wir haben Signale, um mit dem Hund zu kommunizieren. Ich habe meine Stimme, meine Körpersprache, meine freundliche Körpersprache, ich meine es nicht hier rumblocken und so. Auch das braucht es nicht. Es braucht es einfach nicht, wirklich, ja. Lass dir nichts einreden auf dem Spaziergang. Du musst nicht streng sein. Du musst nicht streng sein. Es ist so eine Fehlannahme im Umgang mit dem Hund, wirklich. Und dein Hund tanzt dir auch nicht auf der Nase herum. Der testet keine Grenzen aus. Der macht dir auch nichts zu Fleiß. Ich kann dieses Thema nicht mehr hören. Deswegen muss ich jetzt leider den nächsten Tipp aufgreifen. So, da steht jetzt zurückknurren. Vielleicht hätte ich das jetzt auch nicht besprechen sollen. Zurückknurren. Also was ganz wichtig ist an der Stelle ist, dass ja Hunde wissen, dass wir keine Hunde sind und dass wir auch nicht deswegen so kommunizieren wie Hunde. Und das ist ja auch normal. Also wenn jetzt Knurren in unserem normalen Sprachrepertoire wäre, dann könnten sie das vermutlich verstehen. Aber wenn ich mich jetzt vor meinen Hund hinstelle und rrrr mache, ja, dann, also mein Hund sowieso, der schaut mich an und denkt sich, okay, interessant. Es gibt aber sicher auch Hunde, die sich darüber einschüchtern lassen, ja, weil allein unsere Körpersprache ja dann vermutlich etwas bedrohlicher wirkt. und lass es auch das einfach sein und dieses Anknurren. Ich frage mich auch immer, wie das dann in der Umsetzung ist. Also gehe ich dann durch den Park und wenn zwei Hunde sich streiten, gehe ich dann da knurrend dazwischen oder was genau ist denn das Ziel? Also du musst deinen Hund richtig anknurren, wenn er was falsch macht. Oder dieses aktive Unterwerfen auch, das kommt ja auch immer mal wieder. Unterwirft den Hund. Neulich im Park eine Frau gesehen, die ihren Hund unterworfen hat. Der Hund hat gequietscht. Ich kann sowas nicht mit anschauen. Also alles oder den Hund so am Halsband halten und runterdrücken. Ich kann das nicht sehen. Das ist einfach pure Gewalt am Tier. Und das lässt sich auch nicht beschönigen, auch wenn man sich das in irgendwelche, der Hund kommuniziert, auch so Theorien hinein bastelt. Das stimmt erstens nicht und zweitens ist es pure Gewalt am Hund. Und eines wollte ich auch noch aufgreifen und zwar so Sachen wie nicht auf Angst einzugehen. Unsicherheit, das darf man nicht verstärken. Also Emotionen wie Angst kann man nicht verstärken, man kann nur Verhalten verstärken. Und ich rufe immer wieder dazu auf, dass wir nicht nur auf der Verhaltensebene arbeiten. Es geht nicht immer nur um das Verhalten auf der Oberfläche. Hunde haben Gehirne wie kleine Kinder, also ungefähr das Niveau eines 2,5- bis 3-jährigen Kindes, was die Entwicklung des Gehirns betrifft. Und deswegen können wir auch das vergleichen mit Psychologie, die bei Kindern angewandt wird. Und wenn man Kinder unterstützt, ja, in einer Therapie zum Beispiel bei Angst, dann ist die Bezugsperson da immer mit dabei und unterstützt dieses Kind. Und auch so sollte es beim Hund sein. Denn dieses soziale Support, eine soziale Unterstützung ist ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, eine Angst zu bewältigen. Ja, häufig wird von der Humanpsychologie ausgegangen und da weiß ich von einer guten Freundin, die Psychologin ist, dass das da ein bisschen anders aussieht. Aber erwachsene Menschen haben auch ein bisschen andere Fähigkeiten, mit ihren Ängsten umzugehen, als zum Beispiel eben Hunde oder Kinder. Deswegen ganz wichtig, Angst ist nicht zu verstärken und deswegen solltest du auch da sein für deinen Hund und vor allem nicht so Sachen befolgen wie, ziehen sie denn einfach über den Zebrastreifen drüber, dafür gibt es ja Geschirre als Nebensatz und das, also erstens mal habe ich gerade schon erklärt, für was Geschirre ja da sind und zweitens, den Hund einfach mitzuzehren. Also das mache ich mal im Ausnahmefall, wenn mich gerade fast ein Auto überfährt, ja, aber dann gibt es auch Möglichkeiten, den Hund zum Beispiel hochzuheben, zurückzugehen mit dem Hund und dann ist ganz wichtig beim Thema Angst, da nicht alleine herumzudoktern, sondern wirklich mit jemandem, der sich darauf spezialisiert hat, zu trainieren. Mit einem Verhaltensexperten oder einer Verhaltensexpertin und genau, bitte nicht die Tipps beachten, die ihr dahingehend bekommt. Und jetzt kommen noch so Sachen, die ich eigentlich auch eher in die unverschämtere Kategorie einordnen würde. Und zwar finde ich es relativ unverschämt, wenn man medizinische Tipps auf der Straße gibt. Stellt euch mal vor, ihr geht auf die Straße und es gibt euch eine wildfremde Person einen Tipp, wenn ihr einkaufen seid und dann sagt euch diese Person, sie bräuchten mal folgende Behandlung. Ja? Das gibt es nicht, Gott sei Dank. Oder ich habe es noch nie erlebt, das sagt mir gerne, wenn ihr das schon erlebt habt. Aber ihr bekommt da draußen Tipps, wie unbedingt den Hund kastrieren lassen und nicht auf den Herzwurm testen lassen. Ja, was sind denn das für Tipps? Also bitte erstmal, wenn jetzt Verdacht auf Herzwurm besteht, warum würde ich denn einer Person davon abraten? Also das finde ich schon kleinkriminell, muss ich ehrlich sagen. Und das Gleiche für Kastration. Der Einzige oder die Einzige, die euch dazu raten kann, euren Hund zu kastrieren, ist eure Tierärztin und eure Verhaltensexpertin, eure Tiertrainerin, Hundetrainerin darf euch zum Thema Verhalten etwas dazu beitragen. Nicht zum Thema Gesundheit, zum Thema Verhalten. Ja? Dafür sind diese Fachrichtungen da. Das gilt übrigens auch umgekehrt. Wenn ein Tierarzt nichts über Verhalten euch mitteilt, dann geht gerne zur Hundetrainerin. Ja? Und oder eine Tierärztin. Vergessen zu gendern. Draußen sind irgendwie Autos unterwegs. Ist nicht leicht heute. Und dann gab es noch so unverschämte Tipps wie, mach dich doch mal locker. Ich soll mich mal locker machen, denn er liegt doch da ganz entspannt. Ich habe es vorher schon gesagt. Es hat niemand euch mitzuteilen, wie ihr zu sein habt. Wenn ihr angespannt seid, dann darf euch niemand einfach, also ich finde es einfach unverschämt. Ich finde es einfach echt unverschämt. Mach dich doch mal locker. Ja? So, ja, mach du dich locker. Vielen Dank. Das ist nur übergriffig und da würde ich einfach gehen. Gehen, sofort gehen. Ignorieren und gehen. Das ist die Höchststrafe für diese Menschen. Das geht gar nicht. Und wo ich auch gehen würde, wäre bei so Tipps wie, jetzt kommt der krasseste Tipp überhaupt, heißgekochtes Fleisch ins Maul stopfen, so vergeht das Jagen des jeweiligen Tieres. Okay, das war wirklich der krasseste Kommentar, den ihr mir geschickt habt. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Also von der lustigen Seite her bedeutet das, ich gehe in den Park, pflücke mir 20 Eichhörnchen vom Baum, lege die in die Bratpfanne und stopfe die dann meinem Hund heiß ins Maul, damit der die Eichhörnchen nicht mehr jagen geht. Ich glaube, ich werde eher wütend. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich könnte viel dazu sagen. Also erstens mal ist das so ein skurriler Tipp, dass die Logik erschließt sich mir nicht, warum der Hund Bewegungsreizen nicht mehr hinterhergeht, nur weil man ihn verletzt hat mit heißgekochtem Fleisch. Also Auch das ist tierschutzrelevant, ja. Also wenn ich wirklich heiß gekochtes Fleisch meinem Mund ins Maul stopfe, dann grenzt das an Vergewaltigung, ja. Also das ist einfach nicht cool. Und weil das tut ja weh. Also stellt euch das mal vor, euch wird sowas angetan, ne? Und dann frage ich mich, wie das genau in der Umsetzung ausschauen soll. Aber das besprechen wir jetzt nicht weiter. Also solche unverschämten Übergriffigkeiten habt ihr auch bekommen. Und da bitte geht einfach. Also ich würde da mich gar nicht auf eine Diskussion einlassen, weil Menschen, die solche Tipps geben, von denen würde ich mich eher zurückziehen. Und man kann natürlich schon neutral sagen, dass auch das ein tierschutzrelevanter Tipp ist oder Hinweis ist. Ich finde es gar keinen Tipp. Ich finde es, wie gesagt, eher eine Frechheit. Aber es hilft nichts, in den Streit mit solchen Leuten zu gehen. Es hilft schon manchmal, wenn man seine Meinung dazu sagt und die Leute zum Nachdenken bringt. Und das finde ich schon auch wichtig, dass das einfach nicht zu ziellos irgendwelche Sachen um sich geworfen werden. Und vergesst nicht, dass es auch viele Leute gibt, die harmlose Hinweise geben und viele Leute auch gibt, die vielleicht einfach nur ins Gespräch mit euch kommen wollen oder die eben ihre Hilfe anbieten wollen. Aber der Ton macht eben immer die Musik und genau. In diesem Sinne würde ich diese Folge gerne beenden. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe. Ciao!